Wie können wir Kinder unterstützen, dass sie diese innere Unschuld bewahren können, wovon wir ja selber auch wieder profitieren, von ihrer Ehrlichkeit und von ihrer Direktheit. Aber wie können wir Kinder unterstützen, indem, das wäre die eine Möglichkeit, dass wir zum Beispiel also Kinder, also Eltern von Kindern sind, und auf der anderen Seite, dass wir mit Kindern vielleicht als Lehrer und so weiter arbeiten, und wie können wir sie da unterstützen? Das würde mich interessieren.
Am besten unterstützt man Kinder, indem man authentisch ist. Ihnen nichts vorspielt, ehrlich zu ihnen ist und sie zur Ehrlichkeit ermuntert. Manche Eltern trauen sich nicht, ehrlich zu sein, weil Ehrlichkeit hat Konsequenzen. Ehrlichkeit berührt Punkte, die man vielleicht nicht anschauen möchte. Kann auch mal wehtun, vorübergehend. Aber genau das wollen wir doch, dass die Kinder uns nicht ins Gesicht lügen. Auch nicht dann später, wenn sie erwachsen sind, der Welt ins Gesicht lügen. Aber davon haben wir noch genug Leute, die das tun. Und wenn wir das nicht mehr wollen, dann müssen wir als Eltern anfangen, mit uns selbst ehrlich zu sein. Das ist der Anfang. Und dann mit den Kindern ehrlich zu sein, mit den Partnern ehrlich zu sein, mit den anderen Elternteilen ehrlich zu sein, was ja heutzutage nicht immer das Gleiche ist, Partner und Elternteile. Einfach eine ehrliche Kultur der Ehrlichkeit zu entwickeln. Damit unterstützen wir die Kinder am besten.
Wie schaffen wir es als Erwachsene in dieser Kultur hier, Mitteleuropa, wirklich ehrlich zu sein, in einer Kultur, die in vielen Bereichen Ehrlichkeit nicht unterstützt? Kannst du da Hinweise geben?
Man fängt an, indem man Inseln von Echtheit bildet. Das mache ich durch meine Satsangs. Jeden Freitag hier in Rosenheim zum Beispiel, eine Insel der Ehrlichkeit und Authentizität. Und selbst wenn man in der Woche dazwischen zu keinem anderen Satsang gehen kann, weil die jetzt in anderen Städten sind bei mir, zurzeit noch, ist nicht jeden Tag irgendwo ein Satsang. Also muss man auch Tage durchstehen, wo man Ehrlichkeit selber bringen muss, wo man nicht so unterstützt wird wie im Satsang. Aber Satsang heißt für mich eine Insel der Ehrlichkeit, wo man auftanken kann und wo man lernt, wie es geht. Und dann kann man auch nach Hause gehen und ehrlich sein und es dort versuchen. Es klappt am Anfang noch nicht so gut, aber immer besser. Man hat genügend Zeit, es gibt keinen Druck. Aber ich würde sagen, weil die Gesellschaft so unehrlich geworden ist und auch nur Konsum unterstützt und nicht Ehrlichkeit, also nicht nur, aber großenteils leider, oder Leistung unterstützt und Erfolg in Anführungszeichen, sollte man sich Hilfe nehmen. Hilfe zur Ehrlichkeit. Ich würde sagen, das ist meine Aufgabe und die meiner Kollegen. Es gibt ja Gott sei Dank noch mehr Satsanglehrer. Das ist auch wichtig, dass es mehr gibt und immer mehr gibt. Ich bilde ja selber Leute hier aus dazu. Zwei davon haben schon angefangen und das fördere ich und unterstütze ich, weil die Hilfe zur Ehrlichkeit sehr wichtig ist.
Okay, es gibt Helfer, also solche, die uns helfen können, dass wir den richtigen Weg finden quasi. Gibt es auch Möglichkeiten, dass der Mensch sich selber hilft? Es gibt Menschen, denen fällt es schwer, irgendwo einen Satsang zu gehen oder sich auch in Therapie zu begeben. Die gestehen sich das gar nicht ein, dass das Leben schief läuft, dass vieles daneben geht. Sie versuchen einfach krampfhaft irgendwie einen Weg einzuhalten, aber letztendlich merken sie, dass sie mehr oder weniger immer aus der Bahn, mehr und mehr aus der Bahn kommen. Braucht es einen Lehrer, braucht es einen Meister, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, oder ist es auch ohne möglich?
Wenn wenn man noch nicht vollständig erwacht ist, was ich dann als erleuchtet bezeichne, braucht man einen Lehrer. Das liegt in einer gewissen Logik. Weil erst wenn ich vollständig erwacht bin, weiß ich, dass nur ich da bin und sonst niemand. Die große Einheit, von der immer gesprochen wird, das weiß ich dann. Dann brauche ich keinen Lehrer, weil da gibt es außer mir niemanden mehr. Das ist die Wahrheit. Aber solange ich noch davon ausgehe, dass es andere gibt, mit denen ich zurechtkommen muss, andere Menschen, brauche ich einen anderen Menschen, der mir zeigt, dass das nicht wahr ist. Nämlich den Meister. Wie soll ich denn das selber schaffen, wenn ich glaube, es gibt andere Menschen? Ich glaube ja, dass es die anderen gibt dann. Und keiner sagt mir, dass es nicht stimmt. Sollte es möglich sein, diesen Punkt zu überwinden, ohne einen Meister, ohne einen Lehrer, dann gerne, also wirklich gerne. Aber ich kenne jetzt niemanden, der das gemacht hat. Selbst die Lehrer wie Ramana Maharshi, der mit ganz jungen Jahren schon erwacht ist, hat sich seinen Lehrer gesucht. Es war ein Berg, aber es war sein Lehrer, was er auch gesagt hat.
Wie muss ein, also wenn ein Lehrer auch ein Berg sein kann, wie muss ein Lehrer aussehen? Wie spüre ich, dass das mein Lehrer ist?
Es gibt einen ganz wichtigen Hinweis, den Ramana gegeben hat. Das finde ich eine ganz gute Beschreibung. Wenn du jemand begegnest und du bist danach mehr im Frieden als vorher, dann bleib dort. Das ist wichtig, wenn er dich in Frieden führt. Nicht, dass er tolle Sachen erzählt oder erleuchtet ausschaut oder beeindruckend ist oder Zauberkunststücke kann oder dich zum Lachen bringt. Das ist alles unwesentlich. Und dann muss es noch nicht mal ein Mensch sein. Wenn der Berg, was zum Beispiel Arunachala kann, dich in Frieden bringt, dann bleib dort. Wenn es dein Lehrer ist, wirst du auch dort bleiben. Aber viele sind für diesen Berg noch nicht reif. Das ist eine unglaubliche Präsenz. Für alle, die noch nicht reif sind für Arunachala, sind Menschen wie ich da, die vor Ort, ich sage manchmal gern, Filialen aufgemacht haben, Arunachala-Filialen, wo man sich mal bekannt machen kann mit dieser Präsenz. Weil Arunachala haut dir sofort jeden Vogel raus. Man muss es nicht gleich so hart kriegen. Deswegen bin ich Shanti. Shanti heißt der Frieden. Und es geht so sanft wie möglich.
Ja, wir haben jetzt den westlichen Weg angeschaut. Wir haben den östlichen Weg kurz angeschaut. Sind bei Arunachala gelandet und bei dir, Shanti. Blenden wir aber nochmal einen Moment zurück in die Psychologie. Auch die Psychologie hat eigentlich immer wieder, obwohl das gar nicht so wirklich bekannt ist, eigentlich wurde ganz stark durch Spiritualität beeinflusst. Also wenn wir Freud anschauen oder auch andere Psychologen, haben sich da Sachen abgeguckt, sagen wir es mal so, ob sie es nun offen dargestellt haben oder nicht. Das war jetzt ihre Sache, weil es war vielleicht auch schwieriger, früher zu solchen Sachen offen zu stehen. Gibt es für dich da trotzdem Modelle oder sagen wir Persönlichkeitsmodelle oder so, die eine Rolle spielen oder wo du denkst, doch, da kann man was erklären damit? Oder spielt es gar keine Rolle mehr?
Es kommt immer darauf an, wo man gerade bewusstseinsmäßig steht. Als ich Psychologie studiert habe, war das ultra spannend und ich möchte die Zeit nicht missen. Und jeder, der sich dafür interessiert, dem kann ich es nur empfehlen. Es ist spannend. Und es ist immer auch die Wahrheit mit drin. In jedem Persönlichkeitsmodell ist irgendwo ein Fünkchen Wahrheit. Es gibt nichts, was nicht mit der Wahrheit in Verbindung steht. Gar nichts. Die Psychologie steht auch mit der Wahrheit in Verbindung. Aber wie klar die Wahrheit dargelegt wird, ist ein Maßstab für mich, wie man spirituelles Wachstum beschreiben kann. Das ist im Schulsystem ja auch so. Ich meine, man fängt an mit den Grundrechenarten und irgendwann erfährt man, dass es nicht nur die Zahlen von 1 bis 100 gibt, sondern dass es da noch viel mehr gibt. Die Null, die negativen Zahlen, die Zahlen von 1000 bis unendlich, von 100 bis unendlich. Das sind alles Einweihungen, wenn man mal nur die Mathematik betrachtet. In der Spiritualität ist genauso. Und Psychologie ist ja ein zarter Anfang von Spiritualität. Man beschäftigt sich ja mit der Seele und die ist ja nicht materiell. Auch wenn die Hardliner in der Psychologie versuchen, die Seele materiell festzumachen, durch die Neuropsychologie, schaffen sie es nur bis zu dem Punkt, wo die Seele sich nicht festmachen lässt, weil sie eben nicht materiell ist. Sie hat nur ein materielles Korrelat, aber sie ist nicht materiell. Sie ist geistig und letztlich ist sie Bewusstsein. Und wenn wir vom Bewusstsein sprechen, müssen wir momentan noch die Psychologie verlassen und nach Asien gehen, um weiterzukommen.
Wo sind für dich jetzt trotzdem nochmal Ansätze in der Psychologie, die interessant sind? Für mich ist einfach wichtig, jetzt hier mit unserem Interview auch Ansatzpunkte zu schaffen, wo Leute einen Einstieg bekommen. Wo sind für dich interessante Gebiete in der Psychologie oder auch in der Therapie, Psychotherapie, wo du das Gefühl hast, das bringt was, kann was bringen?
Ja. Eine der beeindruckendsten Therapiemethoden ist für mich das Familienstellen. Es kursiert sehr viel Kritik darüber, aber im Kern finde ich es eine sehr, sehr gute Sache. Aber sie hört halt da auf, wo Therapie aufhören muss, nämlich an dem Konzept, dass der Mensch immer besser werden muss, was gar nicht stimmt in Wirklichkeit. Also letztlich ist auch diese wunderbare Therapiemethode ein Vehikel für Erfahrungen und auch eine Methode, um irgendwann zu merken, ich werde zwar immer durchtherapierter, aber ich werde nicht glücklicher. Also kann ich, wenn sich jemand für Therapie interessiert, das empfehlen, um vielleicht die gröbsten Sachen mal auszumerzen, um sich so frei zu fühlen, um sich dem zu widmen, was wirklich Sache ist.
Was sind die gröbsten Sachen?
Die gröbsten Sachen sind letztlich Leidensgeschichten, wo man sich nur wünscht, aus dem Schmerz herauszukommen. Schmerztherapie im physischen oder im seelischen Sinn, Traumatherapie und diese ganzen Geschichten, kann helfen, um die Seele bereit zu machen, sich selbst zu entdecken. Weil manchmal ist man zu fixiert auf seine Probleme und auf seine Leidensgeschichte. Und manchmal ist auch die Begegnung mit einem Therapeuten, so wie es bei mir zum Beispiel war, ich wollte was für mich klären, bin zu einer Familienaufstellung gegangen und bin dort einer Sannyasin begegnet, über die ich dann in Kontakt mit Osho kam. Wo ich sagen würde, die Begegnung mit Osho war das Eigentliche, die Therapie war sekundär, aber war auch gut. Ich möchte nicht sagen, Therapie ist unnötig. Aber irgendwann muss sie unnötig werden, sonst therapiert man sich auf Ewigkeit und dann verpasst man die Wirklichkeit.
Wie merkt man, dass mit Therapie zu Ende ist? Woran merkt man das?
Eine Therapie bezogen auf ein Symptom ist dann zu Ende, wenn das Symptom weg ist. Eine therapeutische Behandlung bezieht sich oft auf mehrere Symptome und führt, wenn sie weiterläuft, zwangsläufig in die spirituellen Bereiche. Also ich finde, dass Ärzte und Psychologen, wenn sie nicht spirituell fortgebildet sind, ein Handwerkszeug haben, was zu begrenzt ist. Die Zeit ist reif, dass wir ganzheitlich arbeiten. Deswegen ist es auch das Zentrum für ganzheitliche Therapie und Psychologie und auch Therapie, nicht nur für Psychologie, sondern ganzheitlich. Und das erwarte ich von den kommenden Generationen der Therapeuten und auch der Mediziner, dass sie sich damit beschäftigen und nicht nur, wie es in der Vergangenheit war, an Symptomen rumdoktern.
Ich würde gerne da später nochmal darauf zurückkommen. Das ist der gesellschaftliche Aspekt, also es muss sich ja irgendwas ändern, auch für die Medizin, für die Psychologie, damit hier der Aktionsradius sich erweitert, wirklich 360 Grad wird und nicht nur so enger Blickwinkel da ist. Ich komme nochmal auf das Individuum, auf den Einzelnen zurück, falls es den gibt.
Scheinbar.
Ja, und für dich war ja ein anderer Weg, auch dieser schamanische Weg, und mich würde interessieren, was hat dich da besonders berührt, und es gibt sicher auch viele Menschen, die diesen Weg gehen, und was ist da spannend und wann merkt man, jetzt ist da zu Ende?
Also spannend ist am Schamanismus auch die Erfahrungsbreite und die Tiefe der Methoden. Also ich kam ja als Psychologiestudent in Verbindung mit meinem schamanischen Lehrer und habe die erste Zeremonie mitgemacht, und da sind mir alle Sicherungen rausgeflogen. Ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist, was die alles können, die Schamanen. Unfassbar. Also Mediziner können einpacken, westliche Mediziner. Also da kann man theoretisch sein ganzes Leben damit verbringen. Bei mir war es nicht so vorgesehen, weil ich ja meine indischen Wurzeln habe. Sonst wäre ich vielleicht beim Schamanismus geblieben. Wann der Schamanismus aufhört, erfährt man über den Schamanismus. Das sagt dir dann dein schamanischer Lehrer oder die Pflanzen, mit denen er arbeitet, die auch zu dir sprechen im Schamanismus, machen dir klar, jetzt ist es vorbei, jetzt musst du woanders hin, um weiterzukommen. Das ist unmissverständlich. Da wirst du notfalls rausgeschmissen, wenn du es nicht kapierst.
Es gibt viele Menschen, die sehen, also die glauben an unsichtbare Helfer. Wie schaut es mit den unsichtbaren Helfern aus? Also das sind, wie nennt sich das, also Engel oder aufgestiegene Meister. Was hat es damit auf sich? Kannst du das unterstützen oder findest du, was hältst du davon?
Ich liebe die unsichtbaren Helfer, weil ohne die wird hier alles zusammenkrachen. Da wird nichts funktionieren. Unsichtbare Helfer heißt nur, dass wir sie mit unseren physischen Augen nicht sehen können. Und wenn wir wissen, welches Spektrum wir wahrnehmen können mit den Augen, ist eigentlich klar, dass wir fast gar nichts wahrnehmen. Unsichtbar sind sie nur, weil sie auf höheren Schwingungsfrequenzen leben, feiner sind in ihrem Körper, so dass wir sie mit den physischen Augen nicht sehen. Aber sie sind da, sie machen und tun, sie wuseln umeinander, und es ist einfach herrlich. Ich rede jetzt von den Elementarwesen, von den Naturwesen. Die Engel, die wuseln natürlich nicht, die haben mehr Würde. Die schweben jetzt auch nicht, das ist nur so, man sagt, die schweben, weil die so fein sind und weil sie eine Würde haben. Sie sind Helfer auf einer anderen Ebene. Aber immer wenn ich von diesen Ebenen spreche, spreche ich von der Illusion. Ich spreche von einer wunderbaren, kosmischen, für uns völlig unbegreifbaren Illusion. Die Wirklichkeit ist jenseits dieser Illusion und ist ein Bewusstseinszustand, der frei ist von jeglichem Objekt. Da ist nur noch das da. Das, was ich bin. Aus deiner Perspektive, das, was du bist. Jeder hat diese Perspektive des Ichs. Und dieses Ich ist die letzte Wirklichkeit, wenn es nicht mehr als Konzept gedacht wird, sondern wenn es wirklich, jetzt muss ich einen Neologismus anwenden, es muss geseint werden. Man muss sein.
Es gibt ja verschiedene Blickwinkel. Der eine ist, besagt, es gibt nur mich. Und ein anderer Blickwinkel besagt, es gibt mich nicht und nur alles andere. Ist das das Gleiche, beides?
Ich kenne den Blickwinkel nicht, der sagt, es gibt nur alles andere und mich nicht. Mhm. Welcher ist das?
Weiß ich nicht, habe ich schon öfter gehört. So. Also einfach, es gibt mich nicht, ich nehme nur wahr, was alles da ist, an Gedanken. Und,
jetzt verstehe ich. Die Beobachterposition, da gibt es dich aber. Nämlich als Beobachter. Mhm. Der beobachtet, bist du. Das ist die Wahrheit. Das, was beobachtet, besser gesagt. Und das, was beobachtet, kann nicht beobachtet werden. Das ist tricky. Aber es ist da. Mhm. Mhm. Du bist da.
Also das, was an hinterster Stelle ist, in der Wahrnehmungsreihe quasi.
Ja.
Und vorne ist irgendwo, hat es Augen und Ohren und...
Ja.
Sensoren verschiedenster Art, aber ganz hinten
bist du. Mhm. Ja, oder ich. Genau. Je nach Perspektive. Oder du.
Gehen wir trotzdem noch mal ein bisschen weiter nach vorne in dieser Wahrnehmungskette, wenn man das so nennen will. Wobei das ja auch nur ein Bild und eine Hilfe ist. Es gibt ja, wir haben immer wieder Wünsche und Zielvorstellungen und es gibt verschiedene Techniken oder werden angeboten, auch in verschiedensten Büchern und so weiter, diese Wünsche, diese Ziele zu erreichen. Also was hältst du davon? Hat es einen Sinn überhaupt, sich Ziele zu setzen? Und funktionieren diese Techniken?
Gute Frage, wichtige Frage, weil sie ja die Seminarlandschaft im spirituellen Bereich fast schon dominieren. Diese Wunscherfüllungsseminare oder Bücher. Es kommt immer darauf an, wie schon gesagt, wo man gerade steht. Wenn man gerade dabei ist, glücklich sein zu wollen, und zwar einfach, damit man glücklich ist. Und man denkt, dieses Glücklichsein muss man sich erfüllen durch eine gute Partnerschaft, den richtigen Partner, die richtige Familie, genug Geld und so weiter. Wenn man das glaubt, dann geht man in diese Seminare, liest diese Bücher und scheitert. Das ist wichtig. Ich finde, dafür sind diese Bücher und Seminare gut, zum Scheitern. Weil sie versprechen ja wirklich den Himmel auf Erden. Und sie versprechen, dass man dahin kommen kann. Und dann geht man und zahlt sich dumm und dämlich und kommt nicht hin. Und dann ist man reif für das, was wirklich ist. Nämlich das, was jetzt ist. Was immer jetzt ist, was immer jetzt war. Die Vollkommenheit in diesem Moment, wo man nichts mehr braucht, weil alles da ist. Was auch nichts kostet, weil es in diesem Moment gar kein Geld gibt. Es gibt kein Geld in diesem Moment. Und es gibt keine Wunscherfüllung in diesem Moment, weil der Wunsch und die Erfüllung schon aus dem Moment herausgehen, in die Zweiheit. Ich rede von der Einheit. Die Einheit ist in diesem Moment. Und nur dort finden wir die letzte Erfüllung, die wahre Erfüllung. Und die kostet nichts, da braucht man kein Buch lesen, da braucht man nicht mal in einen Satz angehen. Theoretisch kann man das einfach so jetzt erkennen. Und manche erkennen es auch einfach so, möchte ich mal dazu sagen. Es ist nicht so, dass da vorher 10 Seminare gebucht worden sind.